Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska und habe heute Birte Schlinkmeier zu Gast, die Breast Care Nurse in der Reha-Klinik Bad Oeynhausen ist. Birte gibt uns in dieser Folge viele wertvolle Tipps zum Thema Narben und Hautpflege und wir sprechen unter anderem auch über das Thema Sexualität und Fatigue. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und wertvolle Infos aus dieser Folge. Hallo liebe Birte und herzlich willkommen. Ich freue mich heute ganz besonders, dass wir beide miteinander sprechen, da ich ja von meinen Projektteilnehmerinnen schon so viel Gutes über dich gehört habe. Für alle, die Birte Schlinkmeier noch nicht kennen, sie ist seit vielen Jahren Breast Care Nurse und Selbsthilfebeauftragte in der Reha-Klinik Bad Oeynhausen in Bad Oeynhausen, Skin Coach für onkologische Patienten, hält Vorträge für medizinisches Fachpersonal und gibt Online-Kurse zu vielen verschiedenen Themen wie Brustselbstuntersuchung, Sexualität in der Therapie, Haut- und Schleimhautpflege und vieles mehr. Liebe Birte, wie ist es denn dazu gekommen, dass du diese Spezialisierung auf deinem beruflichen Weg gewählt hast?
Oh, liebe Franziska, zunächst erstmal vielen Dank für diese Möglichkeit, dass ich über mich und meinen Beruf hier berichten darf. Also dafür ein herzliches Dankeschön. Und ja, du hast ja schon ein bisschen was über mich erzählt. Wie ist es dazu gekommen, Franziska? Ich bin vor 15 Jahren angefangen, in der Reha-Klinik Bad Oeynhausen als normale Schwester zu arbeiten, also so in dem Stationsalltag. Und meine damalige oder meine jetzige Pflegedienstleitung, die hat quasi ja so diese Lücke erkannt in der Nachsorge, also so den Frauen, die Frauen dort abzuholen, wo sie eigentlich stehen, wenn die Therapie vorbei ist. Und dann habe ich die Ausbildung machen dürfen zur Breast Care Nurse und sollte in der Reha-Klinik gemeinsam mit anderen Berufsgruppen wie Psychologen und unseren Ärzten dann eben ein sogenanntes Brustkrebsprogramm aufbauen. Und tatsächlich war ich damals sehr, sehr verzweifelt, weil sowas wie mich gab es nicht und gibt es auch nach wie vor nur sehr selten, gerade in den Reha-Kliniken. Ich hatte also somit keinen Vorreiter, wo ich mir das ein bisschen abschauen konnte, so ne, wie die es macht, will ich es auch machen. Und habe einfach, und jetzt passt der Satz, hundertprozentig learning by doing. Das heißt, du musst ja erstmal in Erfahrung bringen, wo liegen die ganzen Probleme. Und da habe ich damals gedacht, ja gut, das ist so ein bisschen Perückenversorgung, das wird ein bisschen Hautprobleme sein, so was einem als Krankenschwester ja auch durchaus bekannt ist. Und tatsächlich jetzt nach nun 13 Jahren, wo ich das ja intensiv jetzt quasi mache, muss ich sagen, es ist unglaublich vielfältig, welche Nebenwirkungen, Fragen, Probleme, was das alles mit sich bringt. Eine onkologische Therapie. Es kommt natürlich darauf an, welche Therapieform man hatte, wie sie ausgefallen ist, wie umfangreich sie war und natürlich auch, welche Erkrankung letztendlich im Vordergrund steht. Ja, und jetzt so auf den Punkt zu bringen, auf all diese Problematiken habe ich mich spezialisiert. Das hat natürlich gedauert und ich bin immer noch am Lernen, dazu berichte ich gleich noch ein bisschen mehr. Und das macht mich mit meinen Antworten sicherlich auch sehr, sehr einzigartig. Und ich höre wirklich täglich immer den Satz, warum hat mir das niemand vorher gesagt? Und es trifft mich tatsächlich immer ganz oft und merke dann einfach, wie groß die Verzweiflung oft gerade für bestimmte Nebenwirkungen auch sind. Und ja, das kurzum treibt mich jeden Tag wieder voran, mich da weiterzuentwickeln und den Frauen, aber auch Männern, entsprechende Antworten zu geben.
Sehr schön.
Das war so der Hintergrund, genau.
Wow. Also ja, weiß ich ja, dass das auf jeden Fall eine super wertvolle Arbeit ist und dass die Frauen, und ich weiß gar nicht, wie viele Männer du hast, aber zumindest, dass die Frauen auch sehr, sehr dankbar dafür sind.
Richtig.
Wie muss ich denn mir deinen Alltag vorstellen?
Ich möchte dem noch hinzufügen, aber das konntest du auch nicht wissen, Franziska. Inzwischen nenne ich mich nicht mehr nur Breast Care Nurse, also eine Fachschwester für Brusterkrankungen, sondern auch eine Pelvic Care Nurse, das heißt eine Fachschwester für Unterleibserkrankungen. Das ist so ein bisschen aus einer leichten personellen Not heraus entstanden, weil eben natürlich nicht nur die Brustpatientinnen Probleme haben, sondern die Frauen, die an Unterleibserkrankungen erkrankt sind, natürlich genauso. Und mein Arbeitsalltag. Also zum einen möchte ich mich auch an dieser Stelle, wenn ich darf, bei meinem Arbeitgeber wirklich bedanken, dass die es einfach auch erkannt haben und diese Lücke mit mir gemeinsam und anderen Kollegen natürlich schließen. Und ich habe pro Woche derzeit 4 komplette Arbeitstage, wo ich in meinem, wie ich finde, sehr schön eingerichteten Büro sitze. Die Frauen werden schon von unseren Ärzten für mich zur Einzelberatung eingeladen oder ich mache das selbstständig. Dort habe ich für, je nachdem, mit welchen Problemen die Frauen kommen, immer ein bestimmtes Zeitfenster. Also auch da ist keine Zeit, kein Zeitdruck, ne? Mhm. Und ganz viele Problematiken versuche ich aber abzudecken über Vorträge. Die hast du ja vorhin schon genannt. Ich wiederhole sie ganz kurz. Die weibliche Sexualität, also die Lasten mit der Lust. Haut- und Schleimhautpflege ist ein großes Thema. Dann die Brustselbstuntersuchung, Implantatschulung. Und ein Vortrag, der ist immer so sehr allgemein gehalten. Da versuche ich ganz, ganz viele Tipps in 60 Minuten den Frauen mitzugeben. Und da decke ich schon ganz, ganz viel eigentlich ab, weil man muss dir vorstellen, unser Haus ist ja sehr, sehr groß, rein onkologisch, aber etwa ein Drittel der Betroffenen sind Brustkrebspatientinnen und somit schaffe ich es gar nicht, die alle zur Einzelberatung einzuladen. Und dann guckt man halt noch, für bestimmte Patientengruppen habe ich dann nochmal ein bestimmtes Zeitfenster, das mir zur Verfügung steht, wo ich diese Frauen dann einlade oder eben auch Männer. Ganz kurz zu den Männern vielleicht noch. In Deutschland erkranken etwa 800 Männer roundabout an Brustkrebs. Die haben es auch alles andere als leicht. Und der Frauenanteil liegt derzeit ungefähr bei 80.000.
Ja, Wahnsinn.
Also viel zu viel, genau.
Ja. Ich habe im Studio ja auch nicht nur Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind, sondern auch tatsächlich immer häufiger Frauen, die an Unterleibskrebs erkrankt sind.
Genau.
Und ich habe das Gefühl, dass diese Frauen noch viel mehr ihre Weiblichkeit vermissen nach den ganzen Eingriffen. Und deswegen, vielleicht kannst du da noch mal was zu erzählen, das finde ich super, super wichtig.
Ja, aber zunächst, wo du sagst, deine Fotos, ne? Ich kenne sie ja, ich folge dir ja auch und Frauen senden mir die Fotos, stellen sie auf Facebook ein, auf Insta ein und ich bin dann zutiefst gerührt, wie mutig die Frauen sind, also zum Teil ja komplette Mastektomie, also eine Entnahme der Brust, beidseitige Entnahme der Brust, du zeigst einfach da, ja, wie wertvoll es ist so und wie mutig die Frauen sind. Und diese Aufnahme zeigen mir immer so, guck, ich bin da, seht mich bitte als Frau, seht mich als Ganzes, ja. Und ich bin hier ganz stark und zeige mich und zeige auch, dass man auch so sehr gut weiterleben kann. Das, da an dieser Stelle erstmal ein großes Lob für dich.
Ja,
und schön ist für mich dann immer, wo ich dann auf die Fotos gucke, ach ja, guck, das ist ja, oder das ist, also ich kenne sie ja oft, ne. So, das erstmal zu dir. Finde ich ganz klasse. Ja,
Dankeschön.
Weibliche Sexualität, ob du hast gezielt nach dem Unterleib gesprochen, also es sind, nehmen wir mal die Vulva-Patientin, also die Patientin, die an einem Vulva-Karzinom, am Vulva-Krebs erkrankt sind, das ist ohnehin ein unglaublich sensibler Bereich, wenn nicht sogar der sensibelste an unserem weiblichen Körper und das ist wirklich oft eine ganz tragische Erkrankung, zum Teil bis sie entdeckt wird, aber auch dann die ganze Therapieform, also es ist sehr, sehr hinreichend und hat extrem große Folgen auch für die Frauen. Und bis die sich da auch wieder so rantrauen, sich anzuschauen, sich anzufassen, das dauert unglaublich lange und da begleite ich halt die Frauen auch. Und das ist ja etwas, was man nicht erst mal sieht, aber in dem Moment, wenn eine Frau dann sich natürlich wieder zeigt oder berührt werden möchte oder berührt wird, kommt das dann auch extrem zum Tragen. Und zum Glück gibt es heute ja ganz, ganz tolle Experten auf diesem Gebiet, gerade auch in Deutschland, und die auch wirklich operationstechnisch unglaublich viel leisten. So dass kürzlich hatte ich gerade eine Patientin, mit der habe ich zum Beispiel die Berührung wieder geübt, also so, wie fühlt es sich an, wie schaut es, also wie sehe ich mich dabei und da habe ich gedacht, das ist so toll geworden, aber es geht halt leider auch nicht allen Frauen so, es kommt immer darauf an, wie umfangreich die Therapie dann auch war oder die Operation, die Operationsmaßnahme, ne?
Ja. Oft fällt es den Patientinnen ja schwer, über die Nebenwirkungen ihrer Erkrankung zu sprechen, zumindest sind das meine Erfahrungen. Und viele Frauen, die zu mir ins Studio kommen, berichten zum Beispiel über Fatigue, diese anhaltende Müdigkeit und Erschöpfung. Kannst du Tipps und Hinweise geben, wie betroffene Frauen speziell mit dieser Nebenwirkung umgehen können?
Also schön, dass du erstmal Fatigue ansprichst. Das ist schon mal recht selten, weil Fatigue tatsächlich immer noch etwas ist, was viele noch nie gehört haben und nicht kennen. Wir haben uns in der Klinik Bad Oechsen darauf ja spezialisiert. Da gibt es eigene Vorträge. Es wird schon bei Aufnahme quasi festgestellt, wie extrem das ausfällt. Fatigue übersetzt bedeutet Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schwäche. Das ist ja nicht eine Schwäche und eine Müdigkeit, die wir beide spüren, wenn wir heute joggen gehen und morgen haben wir Muskelkater und sind kaputt oder der Tag war einfach anstrengend, sondern es ist eine dauerhaft vorhandene Müdigkeit und Schlappheit und Erschlagenheit, die die Patienten begleitet, oft auch noch sehr, sehr lange, noch nach Therapie. Und die haben dafür oft gar kein Wort, also keine Erklärung und fühlen sich da auch unverstanden, gerade auch in der Familie oder vom Arbeitgeber, weil viele sagen ja, die das nicht kennen, ja leg dich doch ein Stündchen hin, dann wird's doch wohl wieder gut sein, dann bist du ausgeruht, dein Akku ist wieder voll und du kannst wieder loslegen. Das ist hier nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Dieser Akku quasi, den wir alle haben, der wird A, nie wirklich richtig voll, er bleibt immer, ich sag mal, auf halb voll. Und wenn der runtergefahren ist, dann können die den nicht so wie wir wieder aufladen. Es ist ganz schwierig. Also das erstmal so zu der Erkenntnis und vielleicht ein bisschen zur Aufklärung. Tipps bei Fatigue, das ist auch nicht so leicht. Leider ist es da nicht so, dass man sagen kann, okay, mach das und das. Iss ein bisschen gesünder, trink ein bisschen mehr und dann wird das wieder. Wobei das beides tatsächlich auch eine Rolle spielt. Sicherlich die gesunde und ausgewogene Ernährung und auch die Trinkmenge. Allem voran ist es tatsächlich die Bewegung. Ich sage jetzt bewusst nicht Sport, da kriegen ja viele schon gleich so, Sport, Bewegung, draußen, Natur, seinen Puls hochfahren, das eben in einer gewissen Regelmäßigkeit. Nur genau Fatigue hindert einem daran. Ja, diese Müdigkeit, ein Erschöpfungssyndrom, wo du sagst, ich will eigentlich nur schlafen, lasst mich alle in Ruhe. Und jetzt soll ich rausgehen und im Regen walken, ja. Das ist so, Fatigue ist wirklich nicht leicht, aber ich möchte auch Hoffnung machen, es wird besser, nur man muss seinen inneren Schweinehund ja halt oft mal überwinden. Ja, genau, das wäre erstmal so in Kurzfassung dazu, genau.
Ja, das berichten mir ja auch ganz viele Frauen, dass sie sehr drunter leiden und vor allem, dass das Umfeld, da wenig Verständnis für hat, weil es kaum einer nachvollziehen kann, der selbst nicht daran erkrankt ist, ja.
Ja. Richtig. Es wird übrigens, Entschuldigung, aber es wird auch oft mit Depressionen verwechselt gerne. Ne? Also bin ich depressiv, was ist denn mit mir, was stimmt denn mit mir nicht? Aber ich bin schon froh, dass darüber viel, viel mehr heutzutage berichtet wird und somit ja man auch sicherlich viel mehr mit Verständnis reagieren kann. Man sollte seinen Arbeitsalltag auch entsprechend anpassen, so ein bisschen mal in sich reinhorchen. Wo ist für mich an meinem Tag oder während meines Tages die beste Zeit, wo ich doch viel leisten kann. Und wo zum Beispiel kann ich gerade so gar nicht, also dass man da auch nochmal so ein bisschen drauf achtet und eben, wie gesagt, vielleicht gezielt so ein bisschen an seinem Bewegungsmuster auch arbeitet. Und ja, ich sag meinen Frauen immer so gerne, tut was für euch. Und oft höre ich dann, ja, das habe ich eigentlich immer vernachlässigt. Und so und nach unserer Reha sind die dann aber oft sehr, sehr motiviert und haben ja auch schon da so einen Startknopf gedrückt, ne, was zu tun. Und haben auch gespürt, dass es besser wird.
Ja. Ja. Was denkst du denn, wie könnte man das denn seinem sozialen Umfeld näher bringen, die mit diesem Thema also nichts weiter zu tun haben?
Also ich denke, ich kann ja so immer von unseren Patienten am besten berichten. Die haben dann eben auch ein Wort. Die nehmen gerne die Ratgeber mit. Zum Beispiel die Deutsche Krebshilfe hat einen ganz, ganz tollen eigenen Ratgeber rausgebracht. Das sind diese blauen Ratgeber, die man vielleicht auch schon mal hier und da gesehen hat. Und so hat dies Kind halt einen Namen. Ne? Guck, siehst du hier, das habe ich und daran leide ich. Lies es dir doch durch, dann weißt du, was in Anführungsstrichen mit mir nicht stimmt.
Ja, und das ist ein guter Hinweis. Tatsächlich von diesem blauen Ratgeber habe ich schon das ein oder andere Mal auch was gehört.
Ja, also es klären ja viele mittlerweile darüber auf. Es gibt zum Beispiel auch tolle Insta-Bloggerinnen, ne? Muss man das nur mal googeln und die geben ja auch ganz viele Tipps und Ratschläge, machen so ihre Lives, also auch da kann man sich gut informieren. Ja, und ebenso bei den guten Krebsinformationsdiensten, Netzwerken. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten mittlerweile.
Schön. Ich fotografiere ja auch Frauen nach oder während einer Krebstherapie und sehe immer wieder, dass viele Frauen wirklich starke Narben am Körper tragen und natürlich mitunter darunter sehr leiden. Welche Tipps kannst du denn in Bezug auf Narbenpflege geben?
Also ich bin ja ein onkologischer Skincoach, also ich habe mich ausgebildet oder ausbilden lassen, eben genau für die Nebenwirkungen der onkologischen Therapie, und Narbe ist da immer ein großes Thema. Grundsätzlich sage ich erstmal, Narben brauchen Zeit zu heilen. Teilweise bis zu 2 Jahre, bis es so mal abgeschlossen ist. Ich glaube, das kennt man ja auch irgendwo. Hier und da hat jeder vielleicht mal kleine Narben gehabt, die im Laufe der Monate bis hin zu Jahren sich ja verändern. Narben brauchen aber auch eine Zeit der Ruhe. Und natürlich die Wundheilung muss ja erstmal abgeschlossen sein. Derzeit deckt man die Narben dann ja auch da fachkundig ab. Sind die Narben aber erstmal abgeheilt, dann mag ich sehr gerne Produkte, die Silikone zum Beispiel enthalten, und sowas wie Panthenol zum Beispiel. Das sollte man dann auch regelmäßig, vielleicht 1 bis 2 Mal täglich auftragen auf die Narbe. Und so nach etwa 6 Wochen darf man Narben dann auch gerne, ich sage immer, so ein bisschen massieren, so ein bisschen pflegen, und dass die eben, ja, also auch gerade in der Haut nicht so aneinander, nee, wie soll ich das jetzt erklären? Also Narben verkleben gerne, ne? Und da hilft so die kleine Massage dann schon mal ganz gut. Das wäre erstmal so der eine Tipp. Wenn die Narben nicht allzu lang sind, mag ich sehr gerne Silikonpflaster. Das kann man ganz gut googeln, und die belässt man 24 Stunden auf der Narbe, nimmt sie dann wieder ab, die kann man reinigen und wiederverwenden. Die Silikone haben eben da, gerade das Silikonpflaster, einen ganz, ganz hohen Wirkmechanismus, dass die Narben nicht so wulstig werden oder so breit auseinandergehen. Aber letztendlich, Franziska, eine Narbe wird man in irgendeiner Form immer sehen. Und die Narben erzählen eine Geschichte. Das ist leider auch so, und nicht jede Narbe kann man abdecken im Gesichtsbereich. Die Portnarben sind oft ganz deutlich zu sehen, so in dem Bereich unter dem Schulterblatt. Und ich finde zum Beispiel Tätowierung auch eine tolle Möglichkeit, um sie dann dauerhaft so ein bisschen für sich zu verstecken. Muss da aber auch darauf hinweisen, jede Tätowierung ist irgendwo ein Eingriff. Und wenn man Frauen zum Beispiel viele Lymphknoten entfernt hat, sie hat also ein hohes Risiko, ein Lymphödem zu bekommen, ist das sicherlich auch kritisch zu betrachten. Das muss da jeder auch für sich selber entscheiden. Aber auch hier, deine Fotos kenne ich sehr gut, und ich liebe es, wenn dann die Frauen sich zeigen, ja, mit diesen entsprechenden Tätowierungen. Ich find's toll. Ich selber habe es mir nie getraut, aber ich find's toll.
Tatsächlich habe ich auch im Studio oft Frauen, die dann gerade, also ich ermutige die dazu, dass sie ihre Narben auch anfassen. Und tatsächlich haben da viele noch irgendwie so Hemmung, das ist, also so Hemmung, ihre eigenen Narben anzufassen und vor allem auch hinzuschauen.
Genau. Ich weiß nicht, ob du selber eine Narbe hast. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich schon. Ich habe also vor 29 Jahren eine große Kaiserschnittnarbe gehabt. Und gerade in diesem Bereich, ich fand es so unangenehm. Warum? Weil oberhalb und unterhalb irgendwie alles taub ist. Es fühlte sich nicht mehr so an, wie es kannte. Die Narbe selber ist ja relativ gefühlslos. Und bleiben wir jetzt mal bei der Narbe einer Brustkrebsbehandlung. Also die Frau wurde vielleicht bestenfalls brusterhaltend operiert, hat also vielleicht gar nicht so große Narben, aber sie erinnert ja daran. Und wenn die Frau dann noch ein bisschen tiefer eindringt in das Brustgewebe und dort dann noch ein verhärtetes Gewebe spürt, was ja von der Bestrahlung dann auch kommt und von der Narbe selber, also wo das Tumorbett zum Beispiel war, dann ist es immer so, dass die gerade am Anfang einen Riesenschreck bekommen. Da ist wieder was. Da ist wieder was gewachsen. Das sind wirklich teilweise richtig harte Knubbel, sage ich immer. Und in all meinen Vorträgen erkläre ich das, diesen Prozess schon mal, und animiere die Frauen dazu, sich bereits bei uns natürlich anzuschauen, aber auch zu ertasten, zu erfühlen und darüber hinaus die Brust zu pflegen. Mein Satz ist immer, die Brust braucht noch so ein bisschen eure Pflege. Die will auch noch gepflegt werden und getragen werden, so Stichwort BH-Versorgung. da haben Frauen auch oft ein eigenes Zeitfenster, was sie einfach brauchen, um sich mit dieser Veränderung wieder auseinanderzusetzen. Aber ganz viel ist eben auch diese Erinnerung. Die Erinnerung daran, als sie das erste Mal den Tumor vielleicht selber ertastet haben. Ja. Mhm. Und das macht dann eben diese Angst. Darum fassen die da nicht wieder hin. Das ist gar nicht so selten.
Ja. Und du hast gerade eben davon erzählt, dass ja auch das Gewebe rundherum sich so taub anfühlt. Mhm. Geht das denn wieder weg oder bleibt das so?
Das kommt auf die, sicherlich darauf an, wie weitreichend das ist. Also bei so großen Narben, wie zum Beispiel nach einer Entnahme der Brust, also der Mastektomie, da kann es durchaus sein, dass ein Taubheitsgefühl immer bleibt. Aber es sollte und wird häufig mit der Zeit besser. Ich sag gerne immer, bitte, bitte gebt eurem Körper und auch eurer Psyche nach so einer Erkrankung Zeit. Und dann fragen die Frauen mich, Birte, von welcher Zeit reden wir denn? Und bei mir ist es immer so, dass ein Jahr, also etwa ein Jahr lang, spüren die Frauen ganz deutlich die Folgen. So denn auch hier, wenn es nach einem Jahr nicht deutlich besser ist, dann muss man leider oft sagen, so wird es wahrscheinlich dann auch bleiben. Ja.
Ich möchte gerne auch auf das Thema Sexualität während und nach einer Krebserkrankung zu sprechen kommen.
Ja.
Nicht jede Frau, und das wissen wir ja alle, ist am Brustkrebs erkrankt. Sexualität verbunden mit den Nebenwirkungen, die eine Krebstherapie mit sich bringt, ist ja ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird. Und aus diesem Grund möchte ich das gern hier nochmal aufgreifen. Also viele Frauen berichten mir, dass sie durch die seelischen und körperlichen Folgen der Erkrankung die Lust auf Sexualität vollständig verloren haben oder sich auch auf körperlicher Ebene gar nicht wiedererkennen.
Ja.
Ich hatte vor kurzem eine Frau bei mir im Studio, die an Gebärmutterhalskrebs erkrankt war und so dankbar war, dass du mit ihr genau über dieses Thema gesprochen hast, dass sie Fragen stellen konnte. Erzähl uns doch mal dazu ein bisschen was.
Also du hast ja schon so ein bisschen das Grobe angeschnitten. Also ich nach meinem Dafürhalten und nach meinem Kenntnisstand würde behaupten, dass meine Patientin etwa 70 bis 80% in irgendeiner Form ein Problem damit haben, das aber nicht vorrangig erkennen. Daher immer in meinen Vorträgen der erste Satz, Krebs und Sexualität, gibt es da nicht vorrangigere Probleme? Ja, die gibt es. Aber irgendwann, wenn man dann sich das wieder wünscht und eigentlich dieses Verlangen wieder spüren möchte oder der Partner, / Partnerin, da so ein bisschen, anfängt zu kuscheln und auf einmal merke ich bei mir selbst, Moment, da passiert ja gar nichts. Also dieses schöne Gefühl, ja, die Libido, ne, dieses Lustgefühl. Die Gründe dafür, Franziska, sind völlig unterschiedlich. Und da würde ich jetzt gerne auch drauf eingehen, weil es mir so ein Herzensthema tatsächlich ist, aber auch ein ganz großes Tabuthema. Tabuthema deshalb, wir haben es ja häufig überhaupt schon gar nicht gelernt, darüber zu reden. Schon mal gar nicht in der Partnerschaft darüber zu reden, in der Öffentlichkeit. Nun gut, da wird ja das eine oder andere dann schon thematisiert. Bleiben wir aber beim klassischen Paar, Mann, Frau oder Frau, Frau, wie auch immer. Und es sind ja erstmal die eigenen körperlichen Veränderungen, die ja vom Brustverlust über Gewichtsabnahme, Gewichtszunahme, Haarverlust, Hautveränderungen, Schleimhautveränderungen, all diese Dinge dazu führen. Ja, Narben hatten wir ja eben auch, die dazu führen, dass eine Frau sich einfach in ihrem eigenen Körper nicht mehr wohlfühlt, gar nicht mehr wohlfühlt. Das ist sicherlich ein ganz großer Punkt. Dann aber auch noch die Begleitsymptome. Vorhin haben wir über Fatigue gesprochen, diese Müdigkeit, dann die Folgen der Antihormontherapie, wo so allem voran auch gerne Hitzewallungen, Gelenkschmerzen zu nennen sind. So, und jetzt habe ich nur so ein paar Punkte genannt. Und ich glaube, spätestens jetzt weißt du schon, oh Gott, nee, das kann ich verstehen, dass man dann keine Lust hat. Eine Angst resultiert häufig sogar noch daraus, weil unglaublich viele Frauen an Scheidentrockenheit leiden, Vaginaltrockenheit. Das ist eh oft ein Begleitsymptom, selbst bei gesunden Frauen sehr, sehr weit verbreitet. Aber hier in der Onkologie für mich ein ganz, ganz großer Beratungsschwerpunkt, denn die Schleimhaut einer betroffenen Patientin nach Therapie ist nochmal ganz anders betroffen. Und ich sage es jetzt wirklich, wie es ist, viel, viel trockener und empfindsamer, teilweise bis zu entzündlichen Veränderungen, als bei uns gesunden Frauen. Und da war ich unglaublich lange auf der Suche nach entsprechenden Präparaten, die tatsächlich helfen. Und das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann bin ich dann auf ein Präparat auch gestoßen, was aber leider zu wenig noch kennen. Und hier habe ich mich auch drauf spezialisiert. Ich habe es mit ganz vielen Frauen ausprobiert und das ist tägliches Beratungsthema, Scheidentrockenheit. Und da die Frauen eben so zu beraten mit Produkten, die wirklich helfen. Also somit, dass erstmal die Scheide an sich wieder funktioniert und soweit vorbereitet ist, dass man sexuell überhaupt aktiv werden kann. Mein Vortrag, den ich alle 14 Tage bei uns halte und auch online hier halte und ja auch anbiete für Betroffene, der umfasst erstmal so diese Thematik, ihr sollt davon wissen, dass ihr nicht alleine seid. Es betrifft nicht nur dich, du bist nicht auf irgendeine andere Ebene gestört oder hast dich verändert, sondern es ist eine Folge der Therapie, der Erkrankung. Ich zeige den Frauen auf, wie sie in ihrer Partnerschaft darüber kommunizieren können, dass sie das auch müssen. Und ich möchte auch, dass die Frauen ihrem Partner da auch ja aufklären, der ist ja, der weiß ja gar nicht, was los ist, wenn vorher alles völlig in Ordnung war. Ja, gebe dann am Rand noch ein paar Tipps und Ratschläge und das ist mittlerweile ein unglaublich beliebter Vortrag geworden. Ich versuche es auch ein bisschen mit Humor zu nehmen oder zu berichten. Letztendlich ist es ja auch ein wunderschönes Thema, aber die Frauen sind da ganz, ganz oft mit alleine gelassen. Völlig. Finden auch keine Antworten.
Ja, genau. Das ist auch meine Erfahrung, dass sie gar nicht wissen, mit wem sie jetzt darüber sprechen können. Und vor allem können sie mit ihrem Partner oft nicht darüber sprechen. Also ich habe im Studio auch viele Frauen, wo die Partnerschaft dann zusätzlich auch in die Brüche geht.
Ja.
Und ich glaube, für den Partner ist es auch wirklich schwer. Und wenn man sich als Frau in sich zurückzieht, um natürlich auch seelisch wieder zu heilen, ich glaube, dass da auch oft der Partner ein bisschen auf der Strecke bleibt.
Das hast du gut gesagt. Und auch das ist ein Großteil, so wo ich die Frauen dann auch mal ein bisschen darüber aufkläre, wie es dem Partner geht. Der hat alles mit durchlaufen, der hat Ängste, dem sein Privatleben hat sich komplett geändert durch die Erkrankung der Frau in diesem Fall. Vielleicht hatte auch er einen großen Kinderwunsch, der nicht mehr erfüllt wird, das Arbeitsleben, finanzielle Nöte. Der hat Angst. Aber er will ja stark sein für die Frau, also wird er diese Ängste nicht zeigen. Mit wem soll er drüber sprechen? So, und jetzt, um dieses Thema Sexualität wieder aufzugreifen, der hat Lust. Der hatte vorher Lust, der hat jetzt immer noch Lust, die ist bei ihm ja nicht weg. Vor der Erkrankung fand es die Frau schön, hat das mitgelebt, hat genau das genossen. Unser Sexualleben, das war wunderbar. Und auf einmal will die Frau, und ich höre mal, gar nichts mehr. Sie entzieht sich ihm sogar. Und damit ist der Mann, also wir bleiben jetzt mal so bei dem Paar Mann-Frau, ne? Total überfordert. Und da wird der mit alleine gelassen. Und spätestens hier, finde ich, sollte die Betroffene doch aufklären und vielleicht um Zeit bitten, um Verständnis bitten, dass das Paar gemeinsam an Lösungen arbeitet, um wieder vorsichtig aneinander oder zueinander zu kommen. Und das findet oft nicht statt. Was mir aber auch begegnet, sind tatsächlich Paare, da hat es auch vorher nicht mehr richtig gestimmt. Also da waren schon Probleme da. Jetzt kommt diese Erkrankung mit allen ihren Facetten dazu. Ja, da wird das nicht zwingend besser. Das ist leider so. Ja.
Ja, na klar, ist eine zusätzliche Belastungsprobe und das, verkraften viele Partnerschaften nicht.
Genau.
Liebe Birte, was gibt es denn noch aus deinen Erfahrungen? Was möchtest du betroffenen Frauen, die diese Podcast-Folge hören, vielleicht noch mit auf den Weg geben?
Ach, das wäre so viel, Franziska. Also ich finde schon, ja genau, wir haben schon viel, viel angesprochen, aber so aus meiner beruflichen Erfahrung, erstmal natürlich, ihr seid nicht alleine damit. Und auf der Suche nach Ratschlägen, nach Tipps, vielleicht auch, nicht, dass ich mich jetzt bewerben möchte, aber auf meiner Homepage könnt ihr meine Vorträge ja kostenlos anhören, beziehungsweise mich auch, es ist ja über Zoom, also mir live zuhören, mir live Fragen stellen, die sind immer kostenlos und ich stelle regelmäßig wieder Vorträge ein. Ja, das wollte ich gerne noch so erwähnen. Es gibt so viel, Franziska, auch vielleicht so BH- und Epithesenversorgung. Da würde ich gerne noch was zu sagen, was auch mal ein ganz großes Thema ist.
Sehr gerne.
Die Frauen werden ja meistens während sie oder kurz nachdem sie operiert worden sind, schon so mit der Erstversorgung versorgt. Aus meinem Dafürhalten ist das nicht immer so optimal. Und da vielleicht auch nochmal wirklich zu schauen nach Sanitätshäusern, die mit Brustzentren zusammenarbeiten. Das heißt, wo das Personal, das dort arbeitet, auf diese Erkrankung auch spezialisiert ist, die also viele Brustpatientinnen haben. Die haben dann natürlich immer auch einen größeren Warenanteil, die sind besser geschult, die haben ein deutlich besseres Auge dafür, weil das, was ich oft sehen muss, mit dem Satz dazu, ja, man hat mir gesagt, es geht nicht besser, schockiert mich oft. Es schockiert mich zutiefst, weil ich genau weiß, es geht besser und man kann die Frauen deutlich besser versorgen. Es gibt zum Beispiel auch sogenannte Haftepithesen, die Frauen tragen können, wenn ihnen die Brust entnommen wurde. Es gibt mittlerweile von bestimmten Firmen schon Maßepithesen. Gut, da gehört ein umfangreicherer Antrag bei der Krankenkasse zu, aber viele Frauen sagen mir dann immer, das hat mir nie einer gesagt. Es gibt Brustwarzen, die man aufkleben kann, wenn man es denn entsprechend möchte. Es gibt Tätowierungsformen, zum Beispiel die 3D-Tätowierung, das kann ich ja den Namen Andy Engel nennen, der ist da so Vorreiter und dass man sich damit auch mal so ein bisschen beschäftigt. Weil das sind so Tipps, wo die Frauen spätestens dann sagen, das wusste ich nicht, dass es sowas Tolles gibt, hat mir noch nie jemand gesagt. Ja.
Und ist das dann aber von den Frauen selbst zu zahlen? Also jetzt mal nicht die Tätowierung, sondern die Maßepithesen, von denen du gesprochen hast und die Brustwarzen, die man aufkleben kann? Weil viele sind ja in einer wirklich schwierigen finanziellen Lage auch während ihrer Erkrankung. Ja.
Die müssen, wenn die Tipps alle einhalten, die ich ihnen gebe, dann müssen die sehr, sehr viel Geld bezahlen, das stimmt. Und leider werden nicht alle Dinge von der Kasse übernommen. Die Brustwarzen, also ich habe es schon öfter erlebt, bei uns in der Klinik Bad Oeynhausen stellen wir die Möglichkeit, es kommt eine super Sanitätshausfachkraft zu uns, die unsere Patienten bei Bedarf noch versorgt. Sie hat es schon auf Antrag durchgekriegt, dass die Klebebrustwarzen übernommen wurden von der Kasse. Die 3D-Tätowierung ist, glaube ich, mit allergrößten Schwierigkeiten noch von der Kasse oder dass die Kasse das bezahlt. Was die Kassen in der Regel bezahlen, ist die Mikropigmentierung vom medizinischen Fachpersonal. Das ist nochmal eine andere Möglichkeit der Brustwarzen-Tätowierung. Zu den Epithesen sei gesagt, sobald ein Größenunterschied operationsbedingt entstanden ist, hat die Frau einen Anspruch auf eine Epithesenversorgung. Das kann in dem Fall eine Vollepithese sein, die also eine ganze Brust ersetzt, oder aber nur eine Teilepithese. Dazu gehören dann die sogenannten Spezial-BHs, wo sie die Epithesen so einlegen können. Und da sei auch erwähnt, diese BHs sind alles andere als langweilig oder altbacken oder so. Da haben die Hersteller mittlerweile wunderbar nachgelegt. Also ich trage sie selber, ja, und ich war nie erkrankt. Also nochmal zusammenfassend. Alle 2 Jahre haben die Anspruch auf eine neue Epithesenversorgung und pro Jahr 2 Spezial-BHs und alle 2 bis 3 Jahre ein entsprechender Badeanzug, wo man die Epithese auch einlegen kann. Das ist erstmal so die Grundversorgung, das ist Gesetz. Und dann ist halt ich sage auch immer so ein bisschen Absprache, wendet euch an eure Krankenkassen, wendet euch an gute Sanitätshäuser, die hier entsprechend eben auch wissen, ich sag mal, wie es funktioniert, ja, wo sie Anträge stellen können. Genau.
Ich hatte tatsächlich auch schon einige Frauen, die ganz unterschiedliche von diesen BHs getragen haben und die tatsächlich gar nicht so super saßen. Und ich hatte auch schon Frauen, die dann angefangen haben, sich selber irgendwas zu nähen, weil das einfach alles nicht gepasst hat. Woran erkennt man denn ein gutes Sanitätshaus?
Also erstmal möchte ich jetzt überhaupt ja gar kein Sanitätshaus schlecht machen. Die machen bestimmt alle eine tolle Arbeit. Aber wenn man Sanitätshäuser aufsucht, die zum Beispiel an den Brustzentren angeschlossen sind, das ist ja oft der Fall. Oder du kannst zum Beispiel ja auf den Stationen auch das erfragen, mit welchem Sanitätshaus kooperieren Sie, welches können Sie empfehlen. Klar kann ich dir jetzt das empfehlen hier in Bad Oeynhausen. Aber so, das wäre erstmal so mein Stichwort und dann so ein bisschen vielleicht darauf zu achten, ja, welche Auswahl haben die? Dort mal zu fragen, mit welchen Firmen arbeiten Sie denn zusammen? Und dann bekommt man schon annähernd ein Gefühl dafür, wie gut in dem Fall dann die Mitarbeiterin hier auch geschult ist. Ja, das wäre so erstmal mein Tipp.
Das ist ein guter
Weil
Tipp.
Weil BH-Versorgung, wie du sagst, Franziska, wird manchmal den Frauen gesagt, nein, das ist das Beste, was wir haben und besser geht das auch nicht. Und ich kriege dann Schreck und kümmere mich wirklich bei uns um die gesamte Neuversorgung. Nur leider müssen dann die Frauen das ja selber bezahlen, weil sie keinen Rezeptanspruch mehr haben. Und das ärgert mich unglaublich oft. Man muss aber auch fairerweise sagen, wie bei allem anderen auch, ist im Moment die Bestellmöglichkeit auch nicht die beste. Also die Waren, das dauert oft ein bisschen, bis die dann natürlich auch kommen, ne? Ja. Das merken die natürlich auch.
Und dann finde ich aber auch tatsächlich, 2 BHs im Jahr ist jetzt auch nicht so besonders viel, ne?
Stimmt. Ja, das ist leider auch der Fall. Mhm. Genau. Und günstig sind sie ja auch nicht. Und dann müssen sie noch einen Sport-BH haben. Und das ist ja auch wichtig, eben so, dass die Brust entsprechend gehalten wird, wenn sie dann körperlich aktiv sind. Ne? Ja, das ist leider alles sehr, sehr schade. Ich muss oder würde dann aber auch gerne noch hinzufügen, Deutschland ist schon ein Land, was extrem toll da arbeitet. Und wenn man so in andere Länder guckt, da gibt's sowas alles gar nicht, ne? Also ein BH auf Rezept oder eine Epithese oder eine Reha. Naja, sei also auch mal erwähnt, ne? Aber es könnte besser sein, ja, das stimmt. Klar.
Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, dass du auch Männer dort hast. Ich dachte, also ich weiß ja, dass Brustkrebs natürlich viel mehr Frauen betroffen sind. Aber sind denn die Männer, die bei dir dort in der Klinik sind, auch mit den Frauen dann zusammen? Oder wird das, also wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt ein Mann an Brustkrebs erkrankt ist?
Ja, da fangen wir doch mal ganz vorne an. Der klassische Mann, er entdeckt an seiner Brust auf einmal irgendwie ein Knubbel oder ein äußeres Merkmal. Grundsätzlich nichts anderes als bei uns Frauen auch. Und dann wartet er erstmal ab, er schmiert ein bisschen, er denkt, ach, das ist halt, weil ich älter werde. Also erstmal die eigene Erkenntnis, denn viele Männer wissen gar nicht, dass sie Brustkrebs bekommen können. Dann sollten die klassischerweise doch den Hausarzt aufsuchen oder, wenn sie sich denn schon trauen, einen Gynäkologen oder eine Gynäkologin, da müssen die hin. Es gibt ja keinen Facharzt für Männer mit Brustkrebs, die eine eigene Praxis nur dafür haben. Und diese Männer sind spätestens in dem Moment, wenn die in den Wartezimmer sitzen, sicherlich völligst verloren. Mhm. Und dann, wenn die Diagnose bekommen, müssen die ins Brustzentrum, wo auch die Frauen sind. Und da würde ich immer raten, sich so ein bisschen vorher zu erkundigen, welche Brustzentren vielleicht auf die Männer auch spezialisiert sind. Die gibt es ja, also dort, wo gehäuft Männer mit Brustkrebs operiert werden. Man kann sich vorstellen, 800 etwa pro Jahr an Neuerkrankungen. Das ist unglaublich wenig auf Deutschland verteilt. Mhm. Und ich erlebe die Männer, also grundsätzlich ist es bei uns so, dass ich als Brustschwester mir alle Männer automatisch einlade zu uns zu einem Einzelgespräch. Einfach um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich so ein bisschen meine Tipps abzuholen oder einzuholen. Narbenberatung, so ein bisschen vielleicht, was die Optik angeht, da habe ich so ein paar Tipps. Aber einfach, dass sie mal so mir berichten dürfen, wie es ihnen ging. Und unter den ganzen Frauen fühlen die sich dann natürlich auch ein bisschen alleine gelassen. Sobald wir aber mehrere Männer im Haus haben, findet für die Männer ein eigener Vortrag statt. Also da schauen wir schon, dass wir die Männer so ein bisschen zusammenführen. Aber ja, das ist halt ein ganz, ganz geringer Anteil, ne?
Ja.
Möchte aber an dieser Stelle ein Netzwerk erwähnen.
Ja, sehr gut.
Das ist das Netzwerk Männer mit Brustkrebs, die in Deutschland schon viele, viele Jahre wirklich hochaktiv arbeiten, ganz informativ arbeiten. Das ist das Netzwerk, an die sich ein erkrankter Mann wenden sollte, um ganz spezifische Informationen für die Erkrankung zu bekommen. Also ich kenne die Männer nicht mehr alle persönlich, aber viele schon noch, weil ich mit denen auch wirklich zusammenarbeite und die immer, immer herzlich gerne empfehle. Netzwerk Männer mit Brustkrebs.
Das werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema.
Ja.
Liebe Birte, du hast vorhin gesagt, du hast noch einige Themen, über die du sprechen könntest und hast dann angefangen mit BH und Epithese.
Ja.
Steht noch was auf deiner Liste?
Ach, Franziska, lass mich denken, es gibt wirklich viel. Aber ich glaube, das Wichtigste habe ich schon so angesprochen. Aber vielleicht doch fällt mir ein, Haut- und Schleimhautpflege, weil das ist natürlich auch täglich meine, sind die Fragen, die mir gestellt werden, was kann ich wobei nehmen? Ich werde jetzt keine Produkte erwähnen, aber auch hier vielleicht nochmal der Hinweis auf meinen Vortrag und der Hinweis, bitte fangt früh genug an zu pflegen. Wartet nicht erst, bis die Nebenwirkungen da sind. Vielleicht mal so als Klassiker, die Nase, die Vaginalschleimhaut. Wenn ihr so lange wartet, bis die Nase erst anfängt zu bluten oder so krustig wird, dann hat die schon einen langen Zeitraum extrem gelitten. Fangt bitte zeitnah an, holt euch hier Tipps ein, was kann ich wofür nehmen. Es gibt einen Riesenmarkt mit Produkten, die empfohlen wurden. Ich habe mich eingeschossen auf ganz, ganz bestimmte Produkte und die empfehle ich immer wieder gerne, weil ich weiß, dass sie tatsächlich helfen. Und eine gute Beratung findet ihr in den Apotheken. Das Personal dort ist geschult, dass man da reingeht und fragt, onkologische Therapie, was würden Sie mir raten? Na, das möchte ich gerne noch mit auf den Weg geben.
Das heißt, wenn man also weiß, man benötigt eine Chemotherapie, ja, dass man dann anfängt, das zu pflegen?
Genau.
Oder grundsätzlich, wenn man, also ich meine, man wird ja so oder so medikamentös versorgt, wenn man an Krebs erkrankt ist, aber du meinst also gleich von Anfang an, dass man da anfängt, sich zu kümmern.
Guck mal, Franziska, nehmen wir mal so ein Beispiel. Eine Frau, der steht jetzt morgen die Therapie bevor. Der geht's ja nicht gut. Der geht's lange Zeit nicht gut. Und wenn man dann bedenkt, sie fängt jetzt an und will sich Tipps einholen und merkt die Hautveränderung, sie kommen, ja. Die Nägel verändern sich, die Schleimhäute verändern sich, das allgemeine Hautbild verändert sich, die Gesichtshaut, der Haarverlust, ganz, ganz riesengroßes Thema. Und dann fängt die an und googelt und findet vielleicht nicht die besten Tipps. Und darum sage ich immer, fangt früh genug an, deckt euch mit den Dingen ein, weil die Probleme kommen. Bei der einen mehr, bei der anderen weniger. Hast du schon mal gehört, dass man zum Beispiel einen Nagel unter Chemotherapie vor der Sonne schützen sollte? Genau. Und das sind diese Dinge, das wissen die nicht. Bestrahlungsschaden, ganz großes Thema. Also wenn ein Areal bestrahlt wird während der Therapie oder nach der Therapie noch die Bestrahlung, jetzt wiederhole ich mich, die Bestrahlung anfängt. Ich mische mich nie in diese Zyklen ein, also während die Patientin noch unter Bestrahlungstherapie steht. Weil sollte es dann zu einem Bestrahlungsschaden kommen, könnte man nachher sagen, ja, Birte hat Schuld. Ich persönlich wüsste, wie ich meine Haut pflege, rate aber immer, haltet euch da an die Strahlentherapeuten, was die sagen. Ich kann dir sagen, was hinterher passieren muss. Und die Haut braucht dann Pflege, die schreit da förmlich nach, ja. Und sich da eben auch entsprechend zu informieren und zu pflegen, ja.
Ganz wichtig. Vor allem, da ja viele Frauen, zumindest meine Erfahrung, sich gar nicht krank fühlen in dem Moment, wo sie die Diagnose bekommen, ne? Das, also vielleicht gar nicht daran denken, weil eigentlich fühlen die sich ja körperlich fit. Das ist ja erstmal so eine psychische Belastung und dann, das kennst du ja, das kommt ja dann alles nach und nach, ne? Die Nebenwirkungen und so weiter. Aber zumindest glaube ich, dass viele jedenfalls am Anfang da noch nicht so dran denken. Und tatsächlich gibt es doch, das habe ich auch mal von einer meiner Kundinnen erfahren, es gibt einen Nagellack, den man sich auch drauf machen kann und der die Nägel irgendwie schützt. Ne? Und der ist sogar richtig hübsch, also in verschiedenen Farben und so weiter. Das finde ich auch total schön.
Ich kann dir ja den Namen gerne nennen, wenn ich das
darf. Ja, natürlich. Nenn mal bitte den Namen.
Ja, ich bin, Franziska, nicht falsch verstehen. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig damit, weil ich, und das möchte ich auch vorweg schicken, wenn ich einen Produktnamen nenne, egal wo, bekomme ich in diesem Moment dafür kein Geld. Ich sage immer, dann wäre ich also wohl schon extremst wohlhabend. Ich liebe ja die Produkte grundsätzlich der Firma La Roche-Posay, weil die haben so Basics, auch was die Körperpflege angeht, für die onkologisch therapierte Haut. Und die haben auch eine Nagellackserie, das ist der Tollarian-Nagellack, in ganz verschiedenen Farbnuancen, ich glaube 15, zumindest waren es letztes Jahr noch 15. Und die haben alle einen entsprechenden UV-Schutz und einen pflegenden Anteil, das Silizium da mit drin. Und den liebe ich einfach, zumal er auch sehr, sehr gut hält. Ja.
Schön.
Es gibt aber auch eine Nagelpflege, der nennt sich Sililevo-Lack. Und den können auch Männer zum Beispiel gut auftragen, weil der, also der hinterlässt keinen Schimmer, der zieht ein. Den muss man allerdings täglich auftragen, auf die Fingernägel wie auf die Fußnägel.
Da ist also Silizium das Zauberwort, ja?
Genau,
ja. Schön. Liebe Birte, ich habe auch ganz viel mitgeschrieben. Das sind so viele Tipps, die du hier gegeben hast. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles mit uns zu teilen. Ich werde in den Shownotes auf jeden Fall auf deine Seite, auf die Seite der Klinik verweisen, auch auf deine Instagram-Seite. Und ich finde das ganz toll, dass man sich auch diese Vorträge anhören kann. Ich habe mir ja deine Seite angeschaut. Finde ich super, dass das vor allem auch kostenfrei ist, dass die Frauen sich da einfach informieren können. Und ja, also vielen lieben Dank und alles Gute, tolle Arbeit, Birte. Ganz, ganz toll.
Oh, Franziska, das hat mir Freude gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr gerne. Und wann immer du mich wieder siehst oder du möchtest, dass es hiervon vielleicht eine Fortsetzung gibt, ich bin sofort wieder bei dir, bei euch. Und ich danke natürlich allen, die dazuhören und sag ja auch immer bei Fragen, meldet euch. Ich antworte. Sehr gerne.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du auch einige wertvolle Infos für dich selbst daraus mitnehmen konntest. In den Shownotes verlinke ich dir die Reha-Klinik Bad Oeksen, wo du dich informieren kannst und bei Bedarf auch Hilfe zum Reha-Antrag erhältst. Es ist so wichtig, sich auszutauschen und jemanden zu haben, der dir in vielen Fragen weiterhelfen kann, der dich in den Momenten, wo du schwach bist, an die Hand nimmt. Birte ist genauso jemand. Sie ist für alle Fragen offen und hilft dir auf dem Weg der Heilung. Auf ihrer Homepage www.onco-goodies.de kannst du dich kostenfrei zu ihren Vorträgen anmelden. Auch über ihren Instagram-Kanal, den ich dir gerne in den Shownotes verlinke, kannst du bei Bedarf Kontakt zu Birte aufnehmen. Ich freue mich wie immer, wenn du mir deine Gedanken zur Folge auf Instagram @franziska-günther-fotografie dalässt und wir uns gemeinsam austauschen können. Teile diese Folge gerne mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf uns so, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Alle Infos zu mir, zu unseren Fotoshootings und dem Podcast findest du auf www.franziska-günther-fotografie.de oder auf www.schönundstark.de. Ich wünsche dir alles Gute, lebe selbstvoll, deine Franziska.